Was macht eigentlich Stevino? Dieser Typ von früher, der Alimania gemacht hat und über WoW und andere Games gelabert hat. Du willst es wissen, Mann, pass auf, ich sag dir was. Er war nie weg, er ist immer noch da. Also Steve, mach es bitte noch mal. Ist lange her, doch er zieht es durch bis heute. Scheiß weiter auf die Meinung anderer Leute. Genau das ist Stevino Talks. Genau das ist Stevino Talks. Genau das ist Stevino Talks. Stevino Talks.
Hallo, liebe Community und herzlich willkommen zu Stevino Talks mit ihrem Host Steve Stevino Krömer. Und das bin ich. Das passt, findet ihr nicht? Oh, das reimte sich gerade, oder? Was war das denn für eine Eröffnung? Da habe ich aber wieder mal alles rausgehauen, oder? Ihr Lieben, ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr genießt den Feiertag. Heute ist Donnerstag, also das ist der Tag, an dem ich den Podcast aufnehme. Und ich genieße das so ein bisschen. Ich war ja letzte Woche schon, also die ersten Tage wieder in der Schule. Es hat mir auch sehr gut gefallen. Ich habe einen coolen neuen Kurs, Fit und Gesund. Das ist sowas wie ein WPK, würde man in Niedersachsen sagen. Das heißt Wahlpflichtkurs. In Schleswig-Holstein heißt es WPU. So. Und da geht's um Sport und Ernährung und auch ein bisschen praktischen Sport. Und das hat mir, ich habe da einen sehr coolen 10. Jahrgang erwischt und das hat mir viel Freude gemacht, mal wieder irgendwie vor den Leuten da zu stehen. Das war irgendwie richtig cool. Ja. Und ja, man macht sich natürlich ein bisschen Sorgen, wird das wieder klappen und so weiter. Aber das ist ja nichts Neues, ne? Also im Sinne von, ich muss jetzt einen neuen Job machen und weiß nicht, was auf mich zukommt, sondern ich weiß ja, was auf mich zukommt. Und das fühlte sich so ein bisschen wie nach Hause kommen an. Das fand ich richtig schön. Auch die Kollegen haben mich wieder sehr, sehr lieb empfangen. Ich habe viele Umarmungen bekommen und viel schön, Steve, dass du wieder da bist. Das war ganz schön. Das hat, mich sehr gefreut, würde ich sagen. So, und hat mir auch gut getan. Wie dem auch sei, ihr Lieben. Ihr mahnt mich ja immer sehr, ich soll auf mich aufpassen und nicht wieder zu viel machen und so weiter. Und im Gegensatz zum ersten Mal, meinem ersten Klinikaufenthalt, habe ich mir das diesmal auch hinters Ohr geschrieben und passe ganz doll auf mich auf und versuche meine Zeit so einzuteilen, dass ich Gefühl habe, ich brauche immer wieder Zeit für mich oder Downtimes, wo ich einfach die Ruhe genießen kann und ein bisschen so mich reinhorchen und solche Dinge. Und das nehme ich mir auch und deshalb klappt das auch alles ganz gut. Und sei es jetzt irgendwie das neue Hörspiel Alimania Reloaded oder andere Dinge, ich passe immer auf mich auf. Und wenn ich das Gefühl habe, ich bin jetzt gerade, was weiß ich, platt oder bei irgendwas, dann gehe ich erstmal spazieren. Ich gehe ganz viel spazieren. Mit meinem Knie geht das auch zum Glück wieder. Und also ihr braucht euch da keine Sorgen machen. Ich weiß das Feedback zu schätzen. Ich finde das auch super lieb, dass ihr euch Sorgen um mich macht. Aber ich passe wirklich auf mich auf. Wo wir gerade dabei waren, Knie, ihr Lieben. Das Lustige ist, ganz ehrlich, ich lasse mich am Knie operieren wegen dem Meniskus. Der Meniskus wird geglättet, beziehungsweise der hat einen leichten Anriss. Das heißt, der Bereich wird rausgenommen, sodass es wieder, ja, wie nennt man das? Also, dass es keine Risse mehr hat und dass der smooth ist, sodass da nichts dran hängen bleibt beim Gehen und so weiter. Das hat auch gut geklappt. Die Operation war sehr erfolgreich. Die mussten nicht viel wegnehmen, alles gut. Dann kam der Operateur rein an dem Tag und sagte irgendwas von, ja, Sie haben einen Knorpelschaden im Knie. Da müssen Sie aber mit Ihrem Orthopäden drüber reden, das muss weiter behandelt werden. Und ich denke, ja, okay, Knorpelschaden, weiß ich, was, ne, so, man ist da ja auch nicht so bewandert und weiß gar nicht genau, was das jetzt auf sich hat. Und zum Glück habe ich einen sehr, sehr guten Orthopäden und der hat mir das jetzt mal erklärt. Also der hat sich ich hatte wirklich einen sehr umfangreichen Operationsbericht da mitbekommen. Und er hat sich durchgelesen und hat gesagt, also es ist jetzt Folgendes. Sie haben Arthrose im Knie. So, und ich habe immer gedacht, Arthrose ist sowas wie, Gicht trifft es nicht. Aber was genau Arthrose ist, also irgendwie, ich hatte gedacht, das ist irgendwie Überanspruchung oder ab einem gewissen Alter wird das da alles so ein bisschen so, ne? Dass Arthrose jetzt irgendwie ein Knorpelschaden ist oder Gelenkknorpelschaden, war mir so gar nicht bewusst. Jetzt werdet ihr sagen, Krömer, wie kannst du, jada, aber ja, kann doch nicht alles wissen, ist ja einfach so. Und mein Knorpelschaden ist Stufe 3, das ist also schon relativ, relativ stark. Und was ich auch nicht wusste, ist, dass du im Knie 3 verschiedene Arten von Knorpeln hast, also beziehungsweise, nee, falsch, 3 Zonen im Knie, wo Knorpel vorkommen und wichtig sind. Und meine Arthrose ist hinter der Kniescheibe. Deshalb habe ich auch so Schmerzen beim Treppensteigen. Ja, das hat ja vorher ganz doll, war vorher ganz stark und hat eigentlich ist nie besser geworden. Und da sagt mein Orthopäde, das ist typisch dafür, weil sie ja quasi das Knie abstoßen durch das Treppengehen und das ist typisch. Das heißt, meine Beschwerden kommen durch diesen Knorpelschaden. Der Meniskus war wahrscheinlich dann nur ein kleiner Teil. Die mussten leider reingucken, um das zu finden in der Form. Ja, Arthrose mit 50 oder mit bald 50. Puh, ganz schön früh. Das Problem ist, ihr Lieben, ich kann nicht mein ganzes Leben ohne Sport leben. Das weiß ich nicht. Ey, ich vermisse das Laufen so sehr, gerade jetzt in dieser Phase, wo ich so viel abgenommen habe. Übrigens, das Abnehmen läuft richtig gut. Ich habe jetzt, 8 Kilo runter. 8 Kilo. Von meiner Entlassung in der Klinik bis jetzt. Also 8 Kilo in, was haben wir? Wir haben jetzt Mai und ich wurde ich im März oder im April entlassen? Nee, im März schon, ne? Ich glaube im März. Oder war es April? Ich habe schon, meine April-Scherze habe ich ja schon gemacht hier. Also muss ich im März entlassen worden. Also ein bisschen mehr als zwei Monate, würde ich sagen. 8 Kilo ist eine Hausnummer. Und das ohne Sport, weil ich ja bis auf Spazierengehen nichts machen kann. Was ich vorhin sagen wollte, also ich vermisse das sehr und ich hätte noch sehr viel mehr abgenommen, glaube ich, wenn ich Sport machen könnte. Das Laufen irgendwie jetzt gerade, wenn das Wetter wieder schön ist, das wäre richtig geil. Aber das ist unmöglich mit dem Knie in dieser Form, weil ich beim Gehen geht es, ne? Also ich kann gehen und habe auch nur irgendwie, ich habe wirklich, es fühlt sich halt instabil an, wenn ich gehe. Ich merke, dass da irgendwas drin ist oder dass da irgendwas nicht in Ordnung ist. Richtig weh tut es nur beim Treppensteigen. Also es ist undenkbar, dass ich damit laufe jetzt oder Sport mache, leider. Das geht nicht. Mein Orthopäde hat jetzt eine Therapie irgendwie angeregt, die ich auch machen werde. Und was wohl die normale Herangehensweise ist. Das erste, was ich gespritzt bekomme ins Knie, ist Hyaluron. Ich habe gesagt, Hyaluron? Ist das ähnlich so Schönheitskram irgendwie? Mehr Feuchtigkeit oder was weiß ich was? In meinem Falle ist es quasi wie so Öl, also was das Ganze ist Öl, damit das Gelenk wieder besser flutschen kann und der Knorpel. Das heißt, das ist wohl übliche Vorangehensweise. Ich schmiere halt mein Knie quasi. Und es gibt so ein besonderes Hyaluron, was ein bisschen teurer ist, was wahrscheinlich auch die Kasse nicht zahlt. Aber er sagte, ja, Krümmer, ich würde es trotzdem machen. Das bringt ihn extrem viel, weil dann flutscht das einfach wieder besser. Und das Zweite, was ich eine Woche später gespitzt kriege, ist Eigenblut, also eine Eigenbluttherapie. Da läuft das so, dass sie mir Blut abnehmen und dann haben sie ein Gerät, wo quasi Blutkörperchen oder was immer das ist. Ich bin kein Mediziner, was soll ich sagen? Aber das aus dem Blut rausgefiltert wird, was für die Gerinnung sorgt, beziehungsweise was dafür sorgt, dass eine Wunde heilt. Na, wenn du einen Schnitt hast irgendwo, dann geht das ja langsam zu und heilt. Und die Substanz, die dafür verantwortlich ist, ist in deinem Blut. Und die wird dann rausgefiltert quasi aus meinem abgenommenen Blut und wird mir dann ins Knie gespritzt. So. Und ja, mal gucken, ob das dann was hilft. Ich bin mal gespannt. Er sagt, so macht man das heutzutage. Und wir haben dadurch, das zeigt die Erfahrung, auch gute Erfolge erzielt. Also ihr Lieben, drückt mir bitte die Daumen, dass das klappt, weil ey, ein Leben jetzt ohne Sport, das wäre für mich echt hart, muss ich sagen. Ne? Gerade irgendwie als jemand, der sein ganzes Leben Sport gemacht hat, Sportlehrer ist und nicht mehr richtig Sport machen kann, außer spazieren gehen. Das ist schon echt deprimierend. Ne? Also drückt mir bitte, bitte die Daumen, dass das Besserung bringt. Ansonsten muss man gucken, was man da an weiteren Alternativen hat. Mir wurde gesagt von einem Kumpel, der sich in dem Bereich auskennt, wurde gesagt, dass der Knorpel hinter der Kniescheibe der am wenigsten wichtige ist von den dreien. Von daher, vielleicht kriegt man das ja in den Griff. Ich drücke mir selbst die Daumen, ich hoffe beziehungsweise, und ich weiß, dass ihr mir auch die Daumen drückt, weil ihr eine nette Community seid, ihr Lieben. Ja, ansonsten habe ich eine lustige Geschichte für euch. Ja, die aber auch ein bisschen kontrovers wird. Und wo ich mir sicher bin, dass sich einige drüber aufregen werden. Aber ich versuche das jetzt mal Also es ist auf jeden Fall sehr, sehr lustig. Passt auf. Nein, es hat nichts mit meinem Einkauf zu tun und diesem widerlichen Typen, der bei mir an der Fleischtheke steht, der immer schlechte Laune hat und mir immer das Gefühl gibt, dass ich ein Stück Scheiße bin und mich doch bitte verpissen soll. Habe ich ja in meiner Kolumne beschrieben. Darum geht's nicht. Habe ich ja schon ausführlich beschrieben, da brauche ich ja hier jetzt nicht nochmal drüber reden. Nee, es geht um was anderes. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert. Als ich das letzte Mal Single war, das war ja 2014, das ist also 10 Jahre her, da habe ich ja Online-Dating probiert. Damals mit Tinder und LaVoo. Ich weiß nicht, ob es überhaupt heute noch geht. Also Tinder wahrscheinlich schon, aber LaVoo weiß ich nicht. Keine Ahnung. Und fand das ja so eine krasse Mogelpackung, weil die Menschen, also was heißt die Menschen? Ich habe ja die Männer nicht gesehen, aber die Frauen, ist ja klar, ne? Für mich, ich sehe die Männer nicht als Mann, sondern ich sehe die Frauen. So. Ich weiß nicht, wie das andersrum läuft. Aber dass die Frauen sich zu großen Teilen anders darstellen, als sie wirklich sind. Also immer dieses, ja, ich mach's jetzt so ein paar gestellte Bilder, irgendwie stell mich in ein Fitnessstudio, mach ein Foto, was auch immer sehr verbreitet war, und das ist übrigens heute noch so, sind Bilder irgendwie am Strand, im Urlaub oder an der Kletterwand. An der Kletterwand ist auch mal so, oh, guck mal, ich mach Free Climbing, ich bin so voll aktiv und so. Weil Frauen, das ist natürlich jetzt sehr oberflächlich formuliert und alles in einen Topf geworfen. Sorry, liebe Damen, nehmt mir das nicht krumm. Aber weil Frauen immer das Gefühl haben, irgendwie, sie müssten sich so ganz sporty und so ganz aktiv darstellen. Und das sind so meine Erfahrungen. Immer sich so ins allerbeste Licht werfen, ne? Und die Frauen, so die Curvy-Fraktion, womit ich überhaupt kein Problem habe, ehrlich gesagt. Ich finde Curvy eigentlich total toll. Also, ne, zu einem gewissen Level. Die neigen dazu dann, auch hier, ne, nicht alle, aber viele, nur Fotos bis zum Hals zu machen. Ja, oder so gerade so ein bisschen den Oberkörper noch, damit man noch das Dekolleté sehen kann. Und ich habe da ja so schlechte Erfahrungen gemacht mit diesem Online-Dating. Und meine Ex-Freundin, mit der ich jetzt nur 8-9 Jahre zusammen war, das war halt dann eine Kollegin irgendwie aus meinem Kollegium. Ne? Von daher hätte ich mir die ganze Scheiße auch sparen können. Weil es war immer so, waren immer Enttäuschungen, diese ganzen Dates. Wenn man sich getroffen hat, war das immer komplett anders als in diesem Online-Dating-Profil. 10 Jahre später, ich habe mir dann geschworen, ihr Lieben, ich weiß nicht, erinnert ihr euch vielleicht sogar dran, dass ich gesagt habe, selbst wenn ich Single bin, irgendwann wieder, ich mache das nie wieder. Nie wieder, weil das einfach so, das hat mich damals so runtergezogen. Ich weiß gar nicht mehr genau, warum das so mich so runtergezogen hat. Wahrscheinlich, weil ich noch echt angeschlagen war von der Beziehung davor und mir eine neue Partnerin gewünscht habe und dann immer diese Enttäuschung von Frauen irgendwie, die ganz anders aussahen und ganz anders waren als in ihren Online-Profilen. Ich habe euch ja die schon ein paar Storys davon erzählt, damals, wenn ihr euch dran erinnert, aber ja, ich will jetzt auch nicht ins Detail gehen, weil da, ja, der ein oder andere Unmut aufkommen könnte, weil ich da nicht so geile Geschichten erlebt habe. Wie dem auch sei. Also, jetzt habe ich, ich weiß auch nicht warum, Google und Werbung ist ja irgendwie sehr präzise und weiß Dinge, die sie eigentlich nicht wissen kann, aber ich habe in dieser Woche eine App angezeigt bekommen als Werbung bei Instagram, wo es um Online-Dating ging. Und die ganze App heißt Bumble. So, dann habe ich gedacht, komm, ey, du gehst auch diesmal ganz anders ran. Du willst nicht um jeden Preis eine neue Partnerin haben, aber keine Ahnung. Vielleicht kann man dann ja nicht chatten oder so und merkt dann schon im Chat, man passt nicht zusammen. Und das ist halt genau das Ding. Was ich halt suche, und da werden alle sagen, ja, Krömer, ich glaube, das ist das Richtige für dich, ist halt eine Nerdfrau, die kein Problem mit Computerspielen hat und gerne Serien und Filme guckt. Das heißt, eine Frau, die zu mir passt. Weil meine letzte Frau war toll und so weiter, aber wir hatten da immer dieses irgendwie zwei Welten, die aufeinander prasseln, ne? Sie war jemand, der gerne rausging, der gerne auf Partys ging und in Bars und so weiter. Also jemand, der sehr aktiv war eigentlich. Und dann irgendwie der Stubenhocker Krömer, der für den das Schönste ist, irgendwie an seinem Blog zu arbeiten oder irgendwie zu streamen oder sonst was. Das heißt, mit der neuen Partnerin habe ich mir fest vorgenommen, dass ich nicht wieder irgendwie die Schönste nehme, in Anführungsstrichen, sondern eine, die einen tollen Charakter hat. Das klingt jetzt so blöd, aber ihr wisst, was ich meine, ne? Also, wo ich das Gefühl habe, das ist wirklich eine richtig nette, auch fürsorgliche, zumindest die irgendwie dieses ganze Gaming und meine Hobbys nicht verurteilt in irgendeiner Form oder das blöd oder albern findet. Bestenfalls sogar das selber macht. Und das find mal. Lange Rede, kurzer Sinn. ich habe dann dieses Bumble installiert, weil ich gesagt habe, okay, du hast es dir damals geschworen, aber du gehst da diesmal ganz anders ran. So, und das ist nicht schlimm. Du kannst das so in der Form. Und das würde mich, glaube ich, jetzt nicht so runterziehen, wenn da mal was schief geht. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, ob ich mich schon mit Frauen treffen würde, die ich nicht kenne. Wie dem auch sei, ist ja kein Problem. Komischerweise hat das bombastisch funktioniert. Ich habe irgendwie 10 bis 20 Übereinstimmungen bekommen. Und ja, das ist lustig so, keine Ahnung, von den 20 sind vielleicht so 10, 12. Bei Bumble läuft das so, dass die Frau zuerst schreiben muss. Und von diesen 20 Übereinstimmungen, oder wie Matches heißt das, glaube ich, ne, haben dann so 10, 12 wirklich geschrieben. Und das fand ich eine gute Quote. Und was ich an Bumble gut finde, ihr Lieben, ist einmal, dass die Frau den Anfang machen muss. Das finde ich irgendwie sehr, weil dann weiß ich, die Frau möchte auch gern sucht Kontakt und ist nicht so, ja, ich nehme das mal mit, so fürs Ego, aber mit denen reden will ich eigentlich nicht, so nach dem Motto. Das Zweite, was ich ja gut finde, ist, dass du sehr gezielt filterst, also einen Filter hast oder die Dinge, die du möchtest, einfach festlegen kannst. Leute, ich werde dieses Jahr 50, ich brauche keine 20-jährige Freundin mehr. Das macht keinen Sinn, weil man einfach dann von allem so weit, also brauche ich gar nicht drüber reden, das versteht ihr alle, also ich bin 50, was soll ich mit der 20-Jährigen? So. Das heißt, ich kann genau einstellen, irgendwie von bis. Das heißt, ich kann sagen, irgendwie, ja, keine Ahnung, von 40 bis 50. So. Und das ist einfach dann auch eine gute Spanne für mich. Meine Ex-Freundin war 8 Jahre jünger als ich, glaube ich. Das hat gut geklappt. Ich glaube, das Alter ist nicht so wichtig. Aber ja, also es muss halt nicht viel jünger sein, finde ich. Man will sich auch auf Augenhöhe begegnen. Und ja. Naja, wie gesagt, ich habe gute Erfahrungen damit gemacht. Bisher. Es scheint ganz gut zu sein. Wie gesagt, irgendwie 10, 12 aktive Chats am Laufen. Natürlich die schönsten Bilder von mir reingepostet, ihr wilden Mäuse. Und ich sag's euch, im Alter werde ich noch good old George. Ich werde noch George Clooney. Mein graumelierter Ansatz, ich sag euch, damit werde ich Scorn, hätte ich jetzt fast gesagt, aber das klingt irgendwie doof. Ihr wisst, was ich meine. Männer werden im Alter attraktiver, oder? Und alle Männer da draußen nicken, ja, Krümmer, du hast recht. Naja, aber was mir aufgefallen ist, und jetzt kommt der kontroverse Teil, ihr Lieben, was mir aufgefallen ist, dass von 3 Frauen in diesen Profilen und dieser Suche mindestens eine trans ist. Und mir macht das nichts aus. Warum auch immer. Was ich kontrovers finde, ist die Frage, ob man das in irgendeiner Phase nicht so fair ist, in Anführungsstrichen, das anzuklicken, dass es einem angezeigt wird. Und ich bin in dieser Frage zu dem Ergebnis gekommen, dass das so eine schwierige ethische Frage ist, dass man, egal wie man das macht, quasi keine Seite befriedigt. Ich habe da mit meinen Jungs online drüber diskutiert und die sahen das komplett anders. Ich will jetzt nicht irgendjemanden in die Pfanne hauen. Einer von meinen Kumpels sagte, er findet, dass es muss Pflicht sein, weil man dürfe wohl selbst entscheiden, ob man Frauen oder Transfrauen datet. Das ist die eine Meinung. Die andere Meinung ist, ich lass doch einfach, der andere Freund von mir sagte, ja, ich find's okay. Man kann darüber streiten, ob man das anhaken muss oder so, weil, wie gesagt, ist es momentan so, dass eine Transfrau in der App wie eine Frau behandelt wird. Und das ist ja auch die Selbstwahrnehmung von Transfrauen. Ja, ich würde sagen, dass man das schon sieht. Da waren relativ krasse Fälle dabei, wo man sofort sieht, okay, das war mal ein Mann so. Aber ich finde die Frage unheimlich schwierig. Wie gesagt, mir macht es jetzt nicht aus. Ich würde für mich in Anspruch nehmen oder sagen, dass ich das erkenne. Ich kann mir vorstellen, dass sich viele Männer, Machos, oberflächliche Männer darüber aufregen, kann ich mir vorstellen. Das ist, wie gesagt, so eine Frage, weil egal wie du es machst, du stößt jemand vor den Kopf. Wenn du sagst, okay, liebe Transfrauen, könnt ihr das bitte, also wenn die App, die Betreiber sagen, könnt ihr das bitte anmarkern, damit auch jeder weiß, was auf ihn zukommt, dann wäre das wieder sind wir wieder bei dieser Diskussion mit der Umkleidekabine, ne? Irgendjemand pisst du immer auf, egal wen. Dann werden die Transfrauen sagen, ich muss das anmarkern. Wieso denn? Ich muss das noch nicht anmarkern, ich bin jetzt eine Frau. Und was ich auch irgendwie legitim finde. Wenn du aber sagst, ich lasse es jetzt so, wie es ist und Transfrauen zählen bei uns als Frauen und die müssen überhaupt nichts anmarkern, dann wird es Männer geben, Ja, ob oberflächlich, Machos, eher rechts angelegt, whatever. Die werden sich darüber aufregen und sagen, ich habe doch das Recht, selbst zu entscheiden, wen ich date. Und ich möchte keine Transfrauen daten. Schwieriges Thema. Wir sind in dieser Diskussion wirklich zu dem Schluss gekommen, dass du das nicht gut für alle lösen kannst, für alle Seiten. Ja, ganz, ganz spannende Diskussion, wie ich finde. Ihr wisst ja, ich bin eigentlich sehr offen für die Transbewegung. Ich bin jetzt keiner, der auf irgendwelche Demos geht. Aber ich finde schon, dass sie gewisse Rechte haben müssen. Im Sport, wisst ihr ja, sehe ich das wiederum anders, weil natürlich männlich geborene Transfrauen einfach durch pure Genetik und Körperbau und mehr Muskelmasse einfach einen unfairen Vorteil haben, wenn sie dann bei den Frauen antreten. Wie dem auch sei, ich will jetzt nicht ins Detail gehen. Ich glaube, ihr wisst ein bisschen, wie ich ticke. Und ich finde, diese ganze Online-Dating-Erfahrung war sehr, sehr spannend, weil sich das in diesen 10 Jahren halt sehr verändert hat. Nicht nur irgendwie, dass da Transfrauen drin sind, sondern bei Bumble, es ist sehr, also sehr informativ. Und wie gesagt, du kannst sehr viel gezielter, wenn ihr sagen, Krömer, es gibt schon seit Jahren, aber wie gesagt, ich bin ja seit Jahren raus, viel gezielter einstellen, was du suchst. Das finde ich eigentlich ganz gut. Das dazu. Schreibt gerne eure Meinung dazu in die Comments. Ich finde diese Diskussion sehr interessant, vor allem mit den Transfrauen. Und ansonsten wünsche ich mir Glück, dass ich irgendwie meine Cinderella finde. Meine neue, wer weiß. Aber wie gesagt, ihr Lieben, ich bin so ruhend in mir, mal abgesehen von der Depression, dass ich nicht so wie 2014 um jeden Preis eine Partnerin will, weil es mir, glaube ich, ganz in dieser Phase ganz gut tut, Single zu sein und mich auf mich selbst zu konzentrieren, wisst ihr? Weil eine Beziehung ist ja auch immer irgendwie auf sich Rücksicht nehmen und sich gegenseitig stärken und für den anderen da zu sein. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt aktuell könnte, ehrlich gesagt. Aber warum eigentlich nicht? Kannst du ja versuchen. Und ich werde da auch meine Karten auf den Tisch legen. Ne? Also ich bin ja nicht so einer, der dann sagt, ich bin eben ein Leistungssportler und hab irgendwie kann alles, mach alles. Sondern auch bevor man sich trifft, werde ich da meine Karten auf den Tisch legen. Und das wird wahrscheinlich die eine oder andere Frau abschrecken. Wer will denn mit jemandem zusammen sein, der Depressionen hat? Auch wenn die jetzt sehr viel besser sind durch meine Medikamente. Aber ich finde, sowas muss man irgendwie schon vor dem ersten Treffen zumindest andeuten. Na, wie du machst, sei es jetzt auch egal. Ich will jetzt auch nicht zu sehr ins Detail gehen, das langweilt euch wahrscheinlich. Reden wir wieder über was richtig Fröhliches. Und zwar über Alimania Reloaded. Alimania Reloaded ist für mich aktuell so ein kleiner Jungbrunnen oder so ein kleiner Freudebrunnen, weil es mir unfassbar Spaß gemacht hat, das Team zu casten. Ich bin mir nicht sicher, wer dafür verantwortlich ist, aber irgendjemand hat, ich glaube, es ist die Selina, irgendjemand hat in allen Sprecherforen, die es gibt, alle größeren, die ich gar nicht kenne, ehrlich gesagt, weil ich kenne nur eine einzige Plattform und das ist so eine professionelle Plattform. Wie heißt die nochmal? Habe ich euch schon letztes Mal schon erzählt, glaube ich, oder irgendwann in einem der letzten Podcasts. Und die Selina hat mir erzählt, sie hat das in ganz vielen kleineren und größeren Hobby oder Leute, die irgendwie Sprachproben von sich brauchen, in solchen Foren hat sie das geteilt. Und dann kam ja plötzlich eine riesige Welle von professionellen Sprechern. Und es hat echt Spaß gemacht da. Und es war auch echt schwer, ihr Lieben. Ihr wisst ja, ich bin Perfektionist. Gerade in so einer Sache wie Alimania, da habe ich ein gewisses. Also, das Problem ist, es gibt Alimania schon. Das hier ist ein Reload oder ein Remake. Das heißt, wenn ich will ja keine Schablone, ich will ja kein 1:1-Ding. So, und ich will auch, ja, und wenn ich das schon mache, dann will ich natürlich auch irgendwie, also in ein bisschen dilettantisch mit Headsets, das haben wir früher schon so, haben wir ja schon gemacht. Das heißt, wenn ich sowas mache, dann will ich natürlich auch den heißen Scheiß. Das heißt, dann will ich vernünftige Sprecher, semi-professionelle Sprecher, die vernünftige Mikrofone haben und die auf einem gewissen Level abliefern. Und ich denke, da stimmt ihr mit mir überein. Das gab auch die Kommentare, gab auch die Kamera. Ich habe es überall geteilt. Sprechproben von allen Sprechern. Oder alle außer Horst. Und ihr wart relativ begeistert von den Sprechern. Sowohl von der Erzählerin, als auch von, wie ich das besetzt habe. Und es war schwierig, weil ein Großteil, also, das kann man so nicht sagen, aber weil ja viele von außen, die Element ja gar nicht kannten, dazu kamen. Und die waren dann auch nicht so, wie soll man sagen, so gebrandet ist nicht das richtige Wort dafür, voreingenommen von der alten Rolle. Das heißt, wir hatten natürlich viele Fans, die gerne dabei sein wollten, die auch teilweise echt gute Stimmen hatten. Aber was sie gemacht haben, war keine freie Interpretation der Rolle, sondern sie haben versucht, die alten Charaktere nachzumachen. Ihr glaubt gar nicht, wie viele Horsts ich habe, die so auf dem Niveau mit mir geredet haben. So, wo ich dann dachte, Digga, du sollst nicht mich nachmachen, sondern du sollst Horst neu interpretieren. Gerne mit norddeutschem Akzent, muss aber nicht. Und daran sind viele gescheitert, ehrlich gesagt. Und ja, das war eine wirkliche, eine Sisyphus-Arbeit, weil ich so viele, mit so vielen Leuten nicht nur geschrieben habe, dass ich ihre Stimmen gut finde und dass sie, glaube ich, passen würden, sondern nachdem sie die Files dann eingeschickt haben, auch immer hin und her, so von wegen, ja, das ist zu sehr der alte Horst, das klingt zu sehr nachgemacht, versucht doch mal was Eigenes zu machen. So. Und da gab es viele Sprechproben und so weiter und viele waren sehr enttäuscht. Ich hab mal ein schlechtes Gewissen, wenn ich Leute enttäusche, in dem Sinne von ihnen zu sagen, lieber Herr Kollege oder lieber Herr Sprecher, ich glaube, das passt einfach nicht zusammen. Ich glaube, deine Stimme, ich habe jetzt mehrfach gehört und ich glaube, das ist nicht, was ich mir vorstelle. Das finde ich so schwierig, weil aus Erfahrung von früher, die Leute dann, das ist ja eine Form von einer Niederlage, ne? Man wird ja abgewiesen für eine Rolle, für die man sich beworben hat. Und viele Leute, und das zeigt mir eigentlich die Erfahrung, können mit so einer Niederlage nicht umgehen und werden dann echt pampig. Diesmal zum Glück gar nicht. Ich habe allen sehr höflich abgesagt und ihnen auch erklärt, warum. Bisher gab es keine Flames, zumindest habe ich sie nicht gelesen. Und da bin ich ganz froh. Ich habe versucht, wirklich sehr, sehr empathisch zu sein und denen wirklich nett abzusagen. Und alle haben, einige waren dabei, die gesagt haben, lass mich doch bitte noch mal versuchen und so weiter. Und ich gesagt habe, du, dann machst du dir noch mehr Arbeit und dann muss ich dir vielleicht trotzdem absagen. Ich glaube, das passt nicht. Das ist nicht das, was ich mir vorstelle. Sei mir nicht böse. Schwierig, diese Position. Ne? Aber ich bin einfach in der Position, wo ich einfach, und das werdet ihr auch nachvollziehen können, das Beste für mein Hörspiel will. So, das Beste. Und ich kann nicht Everybody's Darling sein in dieser Rolle. Das geht einfach nicht. So, ich bin Produzent, Drehbuchschreiber und ja, das Ganze schneide. Das ist ja eigentlich der Produzent, oder? Naja, also auch für das Casting zuständig. Mädchen für alles quasi. Und das ist keine Position, die immer nur Friede, Freude, Eierkuchen hat. Aber wie gesagt, es ist so ein bisschen mein Freudebrunnen aktuell. Es macht sehr viel Spaß, mit den Leuten zu arbeiten. Wir haben ein ganz tolles Team. Irgendwie haben ganz, ganz tolle Leute. Und im Gegensatz zu früher ist es auch so, die interessiert das richtig. Wie so der Stand ist, der Sprecher von Dimitri, der Jan, meldet sich ständig bei mir und fragt, ja, wie läuft's denn? Und Bugs mal erzählen. Und ich habe ihn so ein bisschen mit eingebunden. Ja, ich bin mit der Rolle auch nicht so zufrieden. Da sagte er, schick mir doch mal das Sprachfall. Der hat eine eigene Sprecheragentur, der Jan. Und der ist da ziemlich gut drin, ne? Und er sagt, er hört sich das an und sagt, ja, ich verstehe, was du meinst. Das war ganz cool, da mal so einen Austausch zu haben. Nicht jeder von dem Sprecherteam, aber so zwei, drei melden sich immer wieder und fragen. Und das ist schön, weil das hat noch nie jemand gemacht irgendwie, so Interesse daran. Aber früher war das immer so, alle haben ihre Files abgeschickt und dann mach was draus, schau, ich bin weg. Ist auch irgendwie mal ganz schön, so einen Austausch zu haben. Also, es macht mir Spaß. Ich habe auch vom J die Geräusche bekommen. Der hat ja so eine Firma, die das macht. Da waren jetzt nicht alle Geräusche dabei. Das heißt, da ging die nächste Sisyphus-Arbeit los. Ich habe in der letzten Woche also viele Stunden damit verbracht, in diversen Soundbibliotheken, auch professionell, wo man Geld für bezahlen muss, versucht, meine Files zu finden. Ja? Und das war gar nicht so einfach. Das ist wirklich eine Sisyphus-Arbeit. Klar, wenn du irgendwie, was weiß ich, Wolfsgeheul einbringst, ihr wisst, es ist Folge 1, Wölfe, dann findest du 10 bis 20 Files, wovon mindestens 90% nicht passt, weil es irgendwie schlechte Qualität ist, weil es zu leise ist, weil es nicht das, was ich brauche, weil es mehr nach Hund klingt und so. Ne? Das heißt, du hast, es ist wirklich schwierig, da das zu finden. Was das Allerschlimmste ist, ihr Lieben, ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt, jeder, der mal irgendwie sowas geschnitten hat, sei es Audio oder Video, das Schlimmste sind Schritte. Mit Abstand. Auch da, du gibst in professionelle Audiodatenbank, gibst du Schritte oder Steps ein. Und was du kriegst, ist immer eine Katastrophe. Meistens kriegst du einen einzelnen Schritt. Und das klingt dann so, wenn du das dann vervielfältigst, klingt das so, als würde jemand auf einem Fuß die ganze Zeit springen, weil es ja immer wieder dasselbe Geräusch ist. Schritte müssen unterschiedlich klingen, sonst klingt es nicht authentisch. Und das ist schwierig. Also Schritte sind das Schlimmste. Du kriegst immer Schritte auf einem Untergrund. Du kannst auch wirklich suchen. Schritte auf Sand, Schritte auf Schnee, Schritte auf Asphalt, Schritte auf Holz. Und du kriegst immer nur das, was du nicht brauchst. Ich brauche in dem Hörspiel keine Schritte auf Holz. Ich brauche auch keine Schritte auf Asphalt oder Beton oder sowas. Und, oh Leute, das ist das Schlimmste. Und Schritte auf Waldboden klingen auch immer bescheiden. Klingt einfach nicht so richtig so. Das ist, also ich habe jetzt so viele Schritte, ich muss gucken, ob das irgendwie passt. Aber das ist eine ganz schöne Sisyphus-Arbeit. Ja, aber das haben wir zum Glück jetzt erfolgreich hinter uns gebracht. Ich sage uns, meine aber ich, mich. Und jetzt können wir so langsam über den Schnitt nachdenken. Ihr wisst ja, ich habe hier schon alles gut vorbereitet. Die meisten Sprecher haben mir leider ein langes File geschickt. Das ist dann immer mehr Arbeit für mich, weil ich das Ganze ja auseinanderklabustern muss und alles für den Schnitt vorbereiten. Das heißt, das ist schon auch eine Menge Arbeit. No. Habe ich aber auch schon für die meisten erledigt. Und ich warte jetzt noch auf einen Sprecher, der noch seine Sätze einschicken muss. Und dann geht der Schnitt los. Das heißt, ich freue mich da riesig drauf, bin voller Enthusiasmus. Gab auch viel Feedback, nettes Feedback von euch. Viele von euch freuen sich darauf. Und das, ja, ist eine schöne Sache und motiviert mich total. Und ich habe Lust und bin sehr gespannt, wie der erste Teil ankommt. Ich hoffe, es gibt nicht zu viel Drama, nicht zu viel. Das alte Animania war aber besser. Oder ich fühle den alten Flow nicht mehr. Ja, weil es was Neues ist. Und du erwartest, dass du das alte Animania bekommst. So. Das ist leider so. Das weiß ich auch, dass das kommen wird. Ja, mal schauen. Mal schauen, wie doll. Aber ich rechne schon mit viel Geflame. So ist es leider. Ja. Wenn du ein altes Kultprodukt anfasst. Ne? Ich bin ja selber einer, der immer meckert. Ne? Wenn irgendwie Thomas Magnum, das waren alles Katastrophen. Der neue MacGyver, der neue Magnum, das waren alles Katastrophen, fand ich. Egal. Und es gab doch auch diesen neuen, wie heißt der? Texas Ranger, haben sie auch neu versucht, mit Sammy von Supernatural. Oh Gott. Manche Sachen, ja, könnte man auch über Alimania sagen, aber wartet mal ab, lasst mal den Krömer kochen und dann schauen wir mal, was da rauskommt, ne? Gestern Champions League, ihr Lieben. Ich muss ja sagen, ihr wisst, ich bin ja ein Bayern-Hasser, das wisst ihr ja. International drücke ich immer den deutschen Mannschaften die Daumen. Ich weiß, das ist mittlerweile verpönt, das ist nicht mehr cool. Den deutschen Mannschaften die Daumen zu drücken, ist mir aber scheißegal, tue ich trotzdem. Die Bayern haben, also die Madrilenen sagen ja, haben ja gesagt irgendwie, ja, das war ja ein Spiel auf ein Tor. Und das, ey, ganz ehrlich, aber ich finde, Bayern hat das 87 Minuten hervorragend gemacht. Die haben halt nicht viel zugelassen, nicht so, also was heißt natürlich, gegen Real Madrid kommen die zu Torchancen, aber sie haben das, finde ich, sehr, sehr gut verteidigt. Dazu eine neue in Weltklasseform. Und die haben ein gutes Spiel gemacht. Und die hätten, basierend auf den 90 Minuten, also auf den 87 Minuten, hätten die das verdient gehabt, weiterzukommen. Punkt. Ohne Wenn und Aber. Jetzt kommen wir zum Aber. Das war so ein bisschen Oliver Kahn, WM-Finale, was war das? 98? Nee. Scheiße, wann war denn das? 90 waren wir Weltmeister. 94 sind wir früh rausgegangen. Gegen Bulgarien in den USA. Die WM war in den USA, wir sind gegen Bulgarien im Viertelfinale ausgeschieden. Was war 98? Frankreich. Wo war denn zwischendurch Japan? War das 2002? Das war danach, ne? 2002 war das. Okay, also. Ihr erinnert euch an das Finale gegen Brasilien, wo Kahn irgendwie den Schuh für den besten Spieler gekriegt hat des Turniers und dann im Finale irgendwie so einen Mega-Schnitzer gegen Brasilien macht. Und vorher einfach gut, super gut gehalten hat in jeder Partie. Ja, das war so ein bisschen neuer gestern. Vorher, also vor dem 1:1, Weltklasse-Paraden und unglaublich gehalten. Und dann lässt er den Ball einmal abklatschen und der José Lu sagt, danke, nehme ich. Und dann war der Damm gebrochen, ne? Dann schwamm auf einmal die Bayern-Abwehr und Real wurde immer selbstbewusster, Stadion war da und dann war die Folge daraus das 2:1, ja, dann, das ist so typisch Real, basierend auf den letzten Jahren. Letztes Jahr sind sie ja gegen Man City ausgeschieden, aber das Jahr davor war das ja auch so, dass sie lang, auch gegen City, glaube ich, dass sie lange hinten gelegen haben und dann in der Verlängerung, also kurz vor Schluss den Ausgleich gemacht haben, um in die Verlängerung zu kommen und dann in der Verlängerung das Spiel gedreht haben. Das war, glaube ich, in 2 Runden oder in 3 Runden, so mit ganz späten Toren. Und das war gestern wieder so. Was natürlich richtig bitter ist für den FC Bayern, muss man einfach mal sagen, weil die eigentlich eine echt gute Serie gegen Real gespielt haben. Und ihr wisst, ich habe vorher gesagt, Real kann keiner aufhalten. Die werden sich den Champions-League-Titel holen. Und Bayern hat eigentlich keine Chance gegen Real. Hab ich auch mit gerechnet. Ich habe gestern gedacht, dass Bayern untergeht, dass die 2-3-0 verlieren. Von daher muss ich erstmal den Hut vom FC Bayern ziehen. Die haben Real an ihre Grenzen gebracht und nur mit ganz, 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 ganz viel Pech wirklich verloren. Es ist nicht, es ist, also in 9 von 10 Spielen passiert Manuel Neuer so ein Torwartfehler nicht. So. Und es war halt dieses eine Ding. Und es ist so bitter. Und die haben das eigentlich richtig gut gemacht. Vor allem, die waren gut eingestellt irgendwie. Die haben natürlich kompakt hinten rausgespielt, haben dann gekontert. Hatten auch noch die ein oder andere Konterchance, die sie nicht gut ausgespielt haben. Da macht Alonso dieses unglaublich geile Tor. Und Bayern führt verdient, weil der Matchplan aufgegangen ist. Kann man nicht anders sagen. Und wenn man, wenn Madrid und so, oder was ich auch gehört habe für Sachen irgendwie, dass der erste Tor von Real Madrid hat ja nicht gezählt, weil, ich weiß gar nicht, wer es war aus dem Kopf, der irgendwie mit 2 Händen im Gesicht von Kimmich war und ihn auf den Boden schmeißt oder knockt und sich der Ancelotti nach dem Spiel hinstellt und sagt, das wäre eine Schwalbe gewesen und Kimmich hätte sich fallen lassen. Also sorry, aber da weiß ich auch nicht, Alter, was für einen Beruf machst du? Und kannst du da nicht so fair sein wie andere und einfach sagen irgendwie, ja, das war berechtigt. Ihr habt ja schon gewonnen, da kann man ja wenigstens aufrichten. Sorry, aber das, der hat nicht mal eine gelbe Karte dafür gekriegt. Du siehst in der Zeitlupe, dass der beide Hände in Kimmichs Gesicht hat und ihn nach unten schubst, volle Granate. Es gibt Schiedsrichter, die geben da rot. Aber leider geben viele nicht wie heißt das? Ich weiß nicht, wie der Stadion in Madrid heißt. Bernabeu? Oder ist Bernabeu was anderes? Ich meine Bernabeu. Oder ist Bernabeu, ist Mailand? Ich weiß es jetzt nicht aus dem Kopf, ist ja auch völlig egal. Ne? Also in einem Champions League Halbfinale im Stadion von Real Madrid für sowas dann rot zu geben, da haben viele nicht die Eier für. Aber kann man, finde ich. Und er kriegt nicht mal gelb. Sorry. Und sich dann hinzustellen zu sagen, ja, war nix nach dem Spiel, finde ich sehr schwach, ehrlich gesagt. Da bin ich auch drüber geärgert. Und auch zu behaupten, ja, das wäre ein Spiel auf ein Tor gewesen und Real Madrid hätte ja den FC Bayern beherrscht und so, das war einfach nicht so. Ich habe das ganze Spiel gesehen und ich finde, Bayern hat das richtig gut gemacht. Und das muss man auch mal sagen, auch als Bayern-Hasser. Und da neutral sein. Oder eine leichte Bayern-Brille aufhaben. Und der größte Skandal war das 2:2, was Bayern macht. Ja, man kann sagen, ja, Moment mal, aber die haben ja aufgehört zu spielen, nachdem der Schiedsrichter pfeift. Ja, der Schiedsrichter hätte gar nicht pfeifen dürfen. Das ist einfach komplett Versagen als Schiedsrichter. Und ich finde auch, es müsste eine Möglichkeit geben bei so einem Spiel, das ist eine spielentscheidende Szene, dass man da zumindest irgendwie Protest einlegen kann gegen das Spiel. Ja, kann man wahrscheinlich, aber ist ja jetzt schon ohne Chance auf einen positiven Ausgang, weil das dann mal eine Tatsachenentscheidung ist. In der Szene davor mit Kimmich hat das laufen lassen. Ist ja im Stadion von Real Madrid, ne? Aber bei den Bayern pfeift das sofort ab. Also ist eigentlich schon ein Skandal, weil das, die Abwehrspieler, ne, wenn De Ligt da an den Schuss kommt, dann kann das ein Tor werden. Ne? Und ob der Torwart jetzt noch reagiert hat oder nicht, der ist schwer zu halten. Also ich finde das ein Skandal, diese Szene. Das ist komplett Versagen des Schiedsrichterduos. Also dass da die Fahne gehoben wird und der Schiri sofort pfeift, das geht einfach nicht. Das geht nicht. Das steht auch in allen Lehrbüchern oder beziehungsweise in allen Regelbüchern, wie sowas auszulegen ist. Erstmal laufen lassen und danach mit dem VR gucken, ob es abseits war oder nicht. So, und da lag man ja offensichtlich falsch. Und dann stellt sich der Schiri hin und sagt, ja, tut mir leid, war ein Fehler. Sorry, schwamm drüber. Das kann man doch, also in so einem Spiel, also es ist eigentlich, ja, man kann Protest einlegen, aber der wird ja abgeschmettert. Von daher, schade, ja. Ich will, und das wollen die Bayern Verantwortlichen hier auch nicht, ich fand Tuchel gestern nach dem Spiel super sympathisch irgendwie. Man merkte dem an, dass der richtig angenockt ist, weil die auch ein gutes Spiel gemacht haben und dann so zu verlieren. Ähnlich wie gegen Manchester im Finale, war das 94? Weiß ich nicht mehr. Ist bitter, ne? Du hast das Spiel im Griff, du machst viel richtig, du machst ein gutes Spiel, der Matchplan geht auf. 87 Minuten und dann passiert so ein individueller Fehler und danach verlierst du es komplett. Ist bitter. Ansonsten muss ich sagen, ihr Lieben, die Bayern-Fans werden mir da recht geben, das Drama, was in den letzten Wochen um den FC Bayern gemacht wurde, nervt. Nervt mich. Ich bin Werder-Fan, ich mag die Bayern national überhaupt nicht. Ich gönne denen 10 Vizemeisterschaften in Folge gerne, weil die Bundesliga einfach viel spannender ist, wenn es wirklich Konkurrenz gibt. Aber ich muss sagen, dieses Drama um Bayern ist so nervig. Jetzt gestern direkt nach dem Spiel Tuchel an den Kopf geworfen. Ja, das ist ja eine Saison ohne Titel. Ach Leute, dieses sich darauf einschießen und dann immer so aus allem, was Bayern München angeht, so einen Riesenskandal zu machen, weil man weiß, dass sich das gut verkauft. Leute, der FC Bayern München war 12 miteinander deutscher Meister. Wenn sie jetzt einmal in 13 Jahren nicht deutscher Meister werden, ich glaube, das werden die, der wird der FC Bayern ohne größeren Schaden aushalten können. Und die Bayern-Fans auch. Das ist jetzt nicht so schlimm, dass man da so ein Dings draus macht. Die Bayern-Ära ist zu Ende. Solche Sprüche habe ich gehört in letzter Zeit. Sorry, die Bayern-Ära ist ein Scheiß zu Ende. Was wird Bayern machen? Das haben sie immer gemacht, wenn sie mal irgendwie Konkurrenz hatten oder jemand anders deutscher Meister wurde. Sie werden entweder die Spieler von dem Verein wegkaufen, was auch leider legitim ist. Das heißt, man darf schon, auch wenn die Spieler jetzt sagen, nee, ich bleibe bei Leverkusen, auf kurz oder lang damit rechnen, dass der FC Bayern zumindest versucht, ein Jahrhunderttalent wie, jetzt fällt mir der Name wieder nicht ein, ihr wisst schon, Wortfindungsschwäche, Würz. Ja, also so ein Talent, den ich persönlich noch stärker empfinde als Musiala, dass sie versuchen, den zu kriegen. Das ist unser kommender, weltweiter Superstar, Würz. Der ist ein Zehner, der ist genial, der spielt in jungen Jahren wie irgendwie ein Legionär, der so schon, was weiß ich, ganz Europa gespielt hat und fünfmal Champions League-Finale. Wahnsinn. Dass da der Bayern versucht, den zu kriegen, ist doch klar. Bei Tah ist es nicht ganz so, der ist schon ein bisschen älter, aber das ist halt ein super Innenverteidiger, der hat sich halt super entwickelt. Auch gut für die Nationalmannschaft. Und die werden das auf jeden Fall versuchen. Wenn sie es nächstes Jahr nicht kriegen, dann das Jahr drauf. Aber was sie auf jeden Fall machen werden, ist sich für die neue Saison gewaltig verstärken. Weil ich kenne den Uli, ne, da ist das Ego schon ein bisschen gekränkt nach der Saison. Der wird jetzt erstmal wieder Gas geben, ja. Von daher werden die nächste Saison, und da lege ich mein, da wieder das Gelaber, ja, keiner will mehr zum FC Bayern, die finden keinen Trainer und zu Bayern geht keiner mehr, weil man merkt, da geht eine Legacy zu Ende. Ist halt alles kompletter Bullshit. Ist halt alles irgendwie Nachrichten, die sich gut verkaufen, ist aber Bullshit. Bayern München ist nach wie vor der heiße Scheiß in Deutschland. Die werden nächste Saison wieder um die Meisterschaft mitspielen. Ich finde es sehr interessant, ob Leverkusen noch so eine Saison hinlegen kann und auf dem Level weiterspielen kann. Von daher, Bayern wird auf jeden Fall nächste Saison da sein. Egal, wer die trainiert. So. Und die werden auch zu großer Wahrscheinlichkeit nächste Saison wieder Meister werden. Oder vielleicht das Double holen. Oder vielleicht sogar das Triple, man weiß es nicht. Also dieses, die Bayern sind am Ende, nachdem sie eine Saison von 12 oder von 13 mal keinen Titel gewonnen haben. Leute, also nicht an euch Leute, sondern Boulevardpresse, löscht euch bitte einfach, wirklich. Ja, das ist Drama, geht mir voll auf den Sack. Auch diese ganze Trainersuche, die jetzt öffentlich ist, wo jede Zeitung oder jeder große Sportplattform spekuliert und dann die Spekulation als Trainer XY will nicht zu Bayern dann verkauft. Kein Trainer will zum FC Bayern. Die Bayern haben das Problem, dass aktuell richtig große Trainer nicht auf dem Markt sind. Das heißt, ein Xabi Alonso hat einen Vertrag in Leverkusen, fühlt sich da wohl und sagt, ich bleib jetzt noch mal ein bisschen hier und dann schauen wir mal. Ne? Ich kann mir auch vorstellen, dass er zu Real Madrid möchte. Aber keine Ahnung, es ist kein geiler Trainer auf dem Markt. Ich glaube auch nicht, dass Rangnick eine gute Lösung für Bayern gewesen wäre. Ich erinnere mich daran, wie er bei Manchester City ausgesehen hat, bei Manchester United ausgesehen hat. Ich glaube, da ist der österreichische Nationaltrainer genau das Richtige für den, weil Rangnick immer gut dabei war, so, sagen wir mal, Talente zu fördern. Wie am Anfang an Hoffenheim, als er in die erste Liga aufstieg und mit Nobodies da irgendwie in der ersten Saison gleich oben dabei war. Ich erinnere mich an dieses Spiel in Bremen noch mit Özil und Co., wo es hin und her ging und die immer wieder zurückgekommen sind und wir am Ende, glaube ich, 4-3 gewonnen haben oder so. Das war ein Wahnsinnsspiel. So. Und genau für solche Vereine ist Rangnick der Richtige. Aber bei Topclubs fand ich den nie richtig gut. Sei es Schalke, sei es, wo war er noch, Manchester United, der braucht einen Verein mit jungen, hungrigen Spielern, die er fördern kann. Das ist das Richtige für den. Ich glaube, Bayern hätte ihm nicht gelegen. Ich weiß nicht, wer nächste Saison trainieren wird. Hätte Tuchel die Champions League gewonnen, hätte ich gedacht, dass die Bayern zumindest versuchen zu sagen, ja, so eine geile Saison. Weil ich sag mal ehrlich, der Champions League-Titel ist der wichtigste von den dreien. Wenn du den holst, hast du gewonnen, dann ist das eine gute Saison. Punkt. Ja, wie dem auch sei. Also, it is how it is. Ich bin auch gespannt, wer nächste Saison der Trainer sein wird. Es hat auch so ein bisschen den Anschein, als wäre der nächste Trainer ein Übergangstrainer erstmal, bis sie wieder einen richtig großen bekommen. Vielleicht haben sie auch ein paar Trainer diese wirklich super beschissene Nummer mit Nagelsmann und Tuchel gemerkt, haben gesagt, ja, weiß nicht, ob ich da jetzt hingehen möchte. Nachher ist dann wieder ein Welttrainer frei und dann werde ich gefeuert, obwohl ich gute Arbeit mache. Das hängt den Bayern so ein bisschen nach, glaube ich, aber Bayern ist ein internationaler Top-Club. Das haben wir in der Champions-League-Saison gesehen. für mich war das vorgezogene Finale der Champions League Real Madrid gegen Manchester City, wo die Madrilenen schon mit ein bisschen Glück weitergekommen sind und ich auch nicht immer nonstop das Gefühl hatte, dass sie die bessere Mannschaft waren, weil eigentlich finde ich immer noch, ist Man City die beste Mannschaft in Europa. Die haben halt, ja, es sind halt nur zwei Spiele, da kann man auch mal ausscheiden gegen Real Madrid, die einfach seit Jahren eingespielt sind und eine super, wie soll ich sagen, abgezockte Truppe. Von daher, kann mal passieren. Aber ja, Borussia Dortmund hat es geschafft, habe ich mich super drüber gefreut. Da sieht man mal, dass man mit einer richtigen Mannschaft, wo jeder für den anderen läuft, wo jeder alles gibt, auch irgendwie einen größten Favoriten rausschmeißen kann. Ich gönne das dem BVB. Ich werde auch im Champions League-Finale wieder irgendwie BVB-Fan sein. Ich habe auch gesagt, wenn der BVB die Champions League gewinnt, kaufe ich mir ein Füllkrug-Trikot. Obwohl ich Werder-Fan bin. Ich bin ein riesen Füllkrug-Fan, das wisst ihr. Und alle Daumen, die ich habe, sind für den BVB gedrückt. Ich sag's aber auch gleich vorher, wenn ich Geld setzen müsste, würde ich auf Real Madrid setzen. Die sind großer Favorit in diesem Finale. Aber hey, PSG war auch großer Favorit im Halbfinale. Von daher, dieser Dortmunder Mannschaft ist alles zuzutrauen. Und der Hummels, ne? Leco Mio. Das ist ja, also, der ist 100 und macht solche Spiele auf so einem Niveau. Also, den musst du eigentlich zur EM mitnehmen. Sorry. Der spielt auf einem Niveau. Wie alt ist der? 34? Ist der absolute Wahnsinn. Er ist nicht mehr der Schnellste, das kompensieren dann die anderen. Ich denke, dass Rüdiger und Tah gesetzt in der Innenverteidigung, aber den kannst du auch mal bringen irgendwie, wenn du vorne gute Kopfballspieler brauchst und so weiter. Und man weiß ja nie, wenn sich da mal irgendwie einer von den beiden verletzt, man weiß es nicht, dann hast du einen Hummels mit. Mir ist ein Hummels 100-mal lieber als als die anderen Dortmunder Innenverteidiger, zum Beispiel so ein Süle oder so. Schlotterbeck hat nicht nur Licht, hat auch viel Schatten. Er macht gute und schlechte Spiele. Weiß ich nicht. Ich finde eine Hummel irgendwie, viel zuverlässiger. Auch, ja, wenn der natürlich nicht alles rausgrätschen kann. Aber was der mit seiner Erfahrung da im Strafraum weggemacht hat, das war schon beeindruckend. Ja, ihr Lieben, so viel dazu. Natürlich werden wir im Herrenspielzimmer auch wieder drüber reden, über die Champions League Halbfinals, dann mit einem gelangweilten Nomi und einem, enthusiastischen Enkles, hoffe ich. Von daher, naja. Das wird man alles sehen. Bundesliga ist mehr oder weniger durch. Werder hat letztes Wochenende nicht mal groß gefeiert. Den Nichtabstieg, jetzt ist es zu 100% durch. Theoretisch kann man auch den internationalen Platz schaffen. Je nachdem, wer die Champions League gewinnt, verrutscht das alles noch mal so ein bisschen. Von daher sollte Werder die nächsten beiden Spiele was holen. Leipzig ist auch durch. Für die geht es um nichts mehr. Meine Hoffnung ist, dass wir vielleicht da einen Punkt mitnehmen und dann das letzte Spiel gegen Bochum zu Hause gewinnen. Mit 4 Punkten könnte es reichen, weil irgendwie keiner da oben irgendwie dauerhaft punktet und so ein Freiburg oder so, die überzeugen mich überhaupt nicht. Oder Hoffenheim. Von daher, noch ist es theoretisch zu schaffen, irgendwie in die Conference League oder in den UEFA Cup reinzurutschen. Ob es dann was wird, keine Ahnung. Hauptsache, wir haben den Klassenunterhalt, haben vielleicht sogar einen einstelligen Tabellenplatz. Von daher ist das eine gute Saison für Werder. Aber man träumt ja immer noch so ein bisschen, ne? Warum auch nicht? Wenn man seine Ziele erreicht hat, kann man von was Höherem träumen. Ihr Lieben, das war's zu Vinio Talks. What the fuck, 47 Minuten, wow. Bisschen überzogen heute. Eigentlich wollte ich noch spazieren gehen. Wie spät haben wir es? Oh, ist 8:30, scheiße. Wann wird's dunkel? Ich werde gleich nochmal einen schönen Spaziergang machen, ihr Lieben. Sei es nur eine halbe Stunde. Ich muss mich immer bewegen jeden Tag. Danke, dass ihr reingehört habt. Herrenspielzimmer am Sonntag. Und alles Weitere erfahrt ihr auf meinem Blog, wenn es irgendwas Neues gibt in Sachen Alimania Reloaded. Macht's gut und bis bald. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.